Der Hansa Invest Podcast.
Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast.
Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast.
Schönen guten Morgen. Mein Name ist Manuel Jahn. Ich bin Head of Business Development bei der Habona und verantwortlich für die strategische Ausrichtung unseres Anlageportfolios.
Und Sie investieren in Nahversorgung, haben unter anderem den ersten Nahversorgungsfonds Deutschlands. Nahversorgung, kann man sich schon vorstellen, was es bedeutet. Das sind solche Dinge wie Lebensmittel, Supermärkte, Edeka, Rewe und Co. Wir erinnern uns alle an das Schlagwort systemrelevant. Eine Zeit lang hatten gefühlt nur noch Edeka, Rewe und Co. offen. Es geht aber auch um sowas wie Apotheken, Ärzte, Kindergarten, Physio, alles, was man eben so braucht in seiner Umgebung. Nahversorgung eben. Langweilig hätte man, glaube ich, vor ein paar Jahren noch dazu gesagt, aber seit der Pandemie ist es jedem absolut einleuchtend. Krisenresilient, das ist ja das, was man heute sucht. Herr Jahn, ist das Thema so angesagt wie nie?
Ja, das Thema ist so angesagt wie nie, weil es seinen Weg in die breite Bevölkerung gefunden hat. Also auch dort, wo unsere Anleger zu Hause sind, in einer breiten Bevölkerung, die unsere Produkte natürlich nicht erst in den letzten Jahren gezeichnet haben, sondern auch schon in den letzten 10 Jahren. Aber die Teile derer, die jetzt natürlich am eigenen Leibe gespürt haben, wie essentiell das Thema Nahversorgung fürs eigene Leben ist, haben jetzt nochmal gemerkt, dieses Produkt, was man vielleicht vor 10 Jahren noch erklären musste, ja, man braucht jetzt keine Werbung mehr treiben, es erklärt sich von selbst und das bringt natürlich gerade unseren Vertriebspartnern draußen aktuell natürlich einen großen Spaß, weil das Produkt halt wie geschnitten Brot läuft.
Ja, eins muss man vielleicht doch noch erklären, wie investiert man denn jetzt in Edeka und Co. oder den Kindergarten um die Ecke? Natürlich findet das alles in Immobilien statt. Ihr Fonds investiert in Immobilien, ist unter anderem ein offener Immobilienfonds nach deutschem Recht. Immobilien sind ein einfaches und verständliches Geschäft. Sie haben es ja gerade gesagt, viel braucht man nicht mehr zu erklären. Müssen Sie dazu noch was erklären oder erklärt sich das tatsächlich von selbst?
Ja, das ist der nächste Glücksfall, dass diese Branche, die sich dahinter verbirgt, also die genannten Händler von Ihnen, natürlich auch die Großen darunter, die Aldis, die Edekas, die Rewes, dass man tatsächlich nur indirekt über Immobilien sich an diesen Erfolgen beteiligen kann. Andere versuchen über die Börse an erfolgreichen Branchen teilzuhaben. Im Lebensmittelbereich ginge das über die Hersteller, aber das ist ausgerechnet, auch in Corona hat es wieder gezeigt, nicht der richtige Weg, nicht der empfehlenswerte Weg. Denn die börsengelisteten Unternehmen der Industrie haben nicht diesen Wachstum und auch nicht die Möglichkeiten, die Margen so zu entwickeln, wie der Lebensmitteleinzelhandel die letzten Jahre und vor allem in Corona das konnte. Und gerade die großen deutschen Lebensmittelhändler sind ja ausgerechnet nicht börsengelistet. Es sind inhabergeführte Unternehmen, es sind Genossenschaften oder Stiftungen gibt's auch. Sie haben also keine Möglichkeit, als Anleger an dieser Story teilzuhaben. Außer, dass sie über den Umweg der Immobilie gehen, weil der größte Teil des Geschäftes der großen Mieter, der großen Unternehmen im Lebensmittelgeschäft läuft über gemietete Filialen. Und das sind genau die Filialen, die wir ja entsprechend einkaufen für unsere Fondsprodukte. Insofern über die Mieteinnahmen hat dann der Anleger die Möglichkeit, an dem Erfolg, an der Erfolgsgeschichte dieser Unternehmen teilzuhaben. Und zwar nur über diesen Weg.
Das heißt, Sie kaufen diese Immobilien, die schon bestehen, und vermieten sie dann oder sind Sie auch beim Bauen, Entwickeln bzw. der Finanzierung solcher Immobilien dann beteiligt?
Also tatsächlich fokussieren wir mit unserem Track Record und unserer Erfahrung auf den Ankauf bestehende Objekte. Die müssen nicht immer nagelneu sein, die können auch refurbished sein. Zum Teil ist es ja auch so, dass die Objekte, die vielleicht schon 20, 30, 40 Jahre am Standort waren, laufend modernisiert werden. Irgendwann steht eine größere Modernisierung an, dann werden die Objekte so fein gemacht, dass in der Regel auch verkauft werden. Genau in dem Moment stehen wir auf der Matte und erwerben diese Objekte mit frischen Mietverträgen, sehr langlaufenden Mietverträgen, mit sehr modernen Ladenlokalen, sodass man die ersten Jahre da überhaupt nichts dran machen muss. Insofern wir einfach den Cash einkaufen und die Sicherheit für die nächsten Jahre quasi im Portfolio abbilden können.
Ja, Immobilien, ein naheliegendes Business, auch das hat sich, glaube ich, inzwischen in der breiten Bevölkerung herumgesprochen. Jeder könnte sich gut vorstellen, auch Vermieter zu sein, aber deshalb ist dieses Business auch nicht mehr ganz günstig, um es mal so zu sagen. Sie sind allerdings jetzt in einer Nische tätig, eine Nische, die auch von immer mehr Investoren entdeckt wird. Auch wir im Börsenradioprogramm sprechen immer wieder mit der ein oder anderen börsennotierten Firma, die in diesem Segment tätig ist. Wie schwierig ist der Markt? Wie heiß umkämpft sind solche Nahversorgungsimmobilien? Genau Ihr Ding.
Ja, die ersten 10 Jahre nach Unternehmensgründung waren wir so mit die einzigen, die sich in diesem Segment entsprechend ausgerichtet haben. Wir konnten entsprechend günstig einkaufen, weil es wenig Wettbewerb gab. Zudem haben wir noch überwiegend außerhalb der großen Städte, wo die Grundstückspreise natürlich geringer sind, ein ganz anderes Immobilienpreisniveau auch damals geherrscht hatte. Damals eine sehr glückliche Hand gehabt. Wir haben damals für das 14-fache der Jahresnetto-Kaltmiete eingekauft. Heute kriegt man kaum mehr was unter dem 20-fachen, zumindest nicht für neuwertige Immobilien. Das hat sich in den letzten 2 Jahren verschärft. Der Wettbewerb um diese Objekte, gerade im letzten Jahr, unter dem Eindruck der Corona-Krise, sind vor allem auch institutionelle Investoren auf dem Parkett erschienen, die durchaus den Wettbewerb verschärfen und zu einem stark angezogenen Preisniveau geführt haben. Die Dynamik ist nach wie vor gerade aktuell sehr, sehr hoch. Allerdings mit der Einschränkung, dass alle, die relativ spät auf den Markt kommen, also schon quasi auf der Hand lag, was für einen Vorteil diese Investments bieten, die trauen sich in der Regel nicht außerhalb der Metropolen einzukaufen. Das heißt, gerade institutionelle Investoren oder auch neue Marktteilnehmer machen es dort, wo es zunächst mal sehr einfach erscheint, in den großen Städten, wo wir eine viel höhere Bevölkerungsdichte haben, etc. Tatsächlich haben wir aber in den letzten 10 Jahren die Erfahrung gemacht, dass das beste Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich außerhalb der Metropolen ist. In Mainz haben wir über 35.000 Standorte in Deutschland, davon sagen wir ca. 28.000 grundsätzlich investmentfähig, die natürlich eben nicht nur in den Metropolen beheimatet sind, sondern überall. Unsere Researcher haben uns ausgerechnet, dass 75% der Deutschen innerhalb von 5 Minuten den nächsten Nahversorger erreichen können. Innerhalb von 10 Minuten kann man jeden Nahversorger in Deutschland erreichen, also kann jeder einen Nahversorger erreichen in Deutschland. Das heißt, wir haben eine unwahrscheinliche Dichte, das ist einmalig in Deutschland und gegessen und getrunken wird natürlich überall, auch außerhalb der Metropolen. Das heißt, wenn es uns gelingt, weiterhin außerhalb der Metropolen gutes Produkt zu finden, dann kommen wir auch mit den Preissteigerungen klar, denn dort sind die Preisentwicklung ist deutlich defensiver, muss man so sagen.
Ja, Lage ist da das Stichwort, denke ich auch. Außerhalb der Metropolen ist ja noch lange nicht der 100-Seelen-Ort irgendwo ganz abseits. Haben Sie da trotzdem irgendwelche Zielmärkte, irgendwelche Regionen in Deutschland? Der Immobilienmarkt ist jetzt ja doch ganz schön fragmentiert.
Also grundsätzlich haben wir Anlagebedingungen, in denen unsere Kriterien genau definiert sind. Durchaus haben wir auch regionale Einschränkungen. Das heißt nicht, dass wir Regionen auslassen in Deutschland. Jede Region ist uns gleich lieb. Allerdings haben wir gewisse Quoten. Das gilt zum Beispiel für Ostdeutschland, dass wir bei unserem letzten Beteiligungsvehikel, dem Fonds 07, eine gewisse Ostdeutschland-Quote definiert haben. Das machen wir nicht, weil wir nicht an Ostdeutschland glauben, sondern um unseren Investoren eine hinreichende Sicherheit zu geben, dass sie wissen, was sie bekommen. Im Grunde genommen entscheidet immer der Einzelfall. Wir sind seit 10 Jahren damit sehr gut gefahren, Cherrypicking zu betreiben, überwiegend im Einzelankauf unsere Portfolien zu bestücken. Das heißt, jedes einzelne Objekt muss sich bewähren, muss sich bewährt haben und muss dann in unserer Due Diligence, in unserer kaufmännischen und technischen Due Diligence einfach unsere hohen Erwartungen auch erfüllen. Und dann ist die Region und die Postleitzahl, der Name der Stadt oder des Ortes sekundär. Das Objekt muss funktionieren innerhalb seines Einzugsgebietes, muss wohnortnah sein, der Wettbewerb muss beherrschbar sein und es muss innerhalb des Wettbewerbs möglichst die beste Marktposition haben. Dann ist das Objekt für uns betrachtenswert.
Sie haben jetzt gerade von Sicherheiten gesprochen. Man denkt jetzt ja, Immobilien sind auf jeden Fall ein sicheres Geschäft, erst recht in diesem Nahversorgungsbereich. Dennoch haben wir ja auch in der Corona-Krise gesehen, dass Geschäfte, die man als sicher erachtet hätte, geschlossen hatten. Das gilt jetzt nicht für Lebensmittelunternehmen, die hatten geöffnet, aber Sie haben im letzten Interview mal gesagt, Sie kümmern sich um alles, was nicht digitalisierbar ist. Und da habe ich gedacht, haben wir nicht gelernt, dass alles digitalisierbar ist und in Zukunft könnte noch mehr digitalisierbar sein? Also wie sicher ist das Geschäft?
Sicherheit ist immer relativ. Ich bin 25 Jahre in der Handelsimmobilienwirtschaft tätig und habe viele, viele Jahre im Non-Food-Einzelhandel gearbeitet, beratend tätig, auf der Investmentseite gewesen, auf der Projektentwicklungsseite gewesen. Mietverträge sind das Papier nicht wert, wenn der Mieter nichts erwirtschaftet auf seiner Fläche. Dann können Sie auch einen 5, 10, 15 Jahres Mietvertrag haben. Es wird nicht funktionieren, wenn er die Miete nicht mehr zahlen kann. Das hat insbesondere der Non-Food-Sektor im Einzelhandel jetzt auch in Corona auch gezeigt, dass Mietverträge auch von den großen Anbietern letztendlich dann doch eben nicht das Papier wert sind. Im Lebensmittelbereich wäre die Situation auch nicht anders, wenn die Lebensmittelbranche nicht so viel gesünder und so viel stärker und so viel besser aufgestellt wäre. Wir haben einen circa 20-jährigen Strukturwandel im Lebensmitteleinzelhandel hinter uns. Übrig geblieben sind quasi die großen fünf, die Top 5 und einige wenige regionale Anbieter. Eine riesige Konzentrationswelle. Die Anzahl der Standorte ist von 90.000 auf um die 30.000 Standorte zurückgegangen. Das heißt, diese Branche hat sich konsolidiert und zwar schmerzhaft. Und das Ergebnis ist, dass wir heute in viel besseren Supermärkten einkaufen können, als das vor 10, 15 Jahren überhaupt noch vorstellbar war. Das, was dort strukturell passiert ist, war, dass die Menschen nicht mehr trinken oder mehr essen, sondern dass sie einfach immer besser essen und trinken und dafür auch mehr Geld ausgeben. Das hat was mit dem strukturellen Wandel in der Gesellschaft zu tun. Das hat auch was mit Digitalisierung zu tun, mit der Nutzung des Handys. Mit einem Klick wissen wir natürlich, dass das Gras auf der anderen Straßenseite grüner ist als auf der eigenen. Sprich, wir haben hohe Erwartungen auch an das Einkaufen. Und nur wer diese hohen Erwartungen an das Einkaufen auch befriedigen kann, der hat Erfolg. Und das betrifft übrigens den Online-Handel genauso wie den Offline-Handel. Und Sie hatten jetzt natürlich wahrscheinlich schon in die Richtung gefragt, was ist, wenn der Online-Handel im Lebensmitteleinzelhandel mal so stark werden sollte wie im Non-Food-Einzelhandel, dann muss man die Frage beantworten, wird das passieren können? Unter welchen Voraussetzungen wird das passieren? Und die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Onlinehandel eben dort kaum Boden gut machen kann. Auch, dass er die Zeiten in Corona nicht nutzen konnte, nicht wirklich nutzen konnte, nennenswerte Marktanteile hinzuzugewinnen. Der Marktanteil ist von 1,4% auf 1,6% im Lebensmittelbereich gestiegen. Das ist viel, viel zu wenig. Das hat insgesamt absolut 1 Milliarde Euro ausgemacht, die 2020 zusätzlich umgesetzt worden sind. Gleichzeitig hat aber der stationäre Lebensmitteleinzelhandel um 20 Milliarden zugelegt. Also ein ganz krasses Missverhältnis zwischen der medialen Awareness des Onlinehandels und den tatsächlichen bescheidenen Erfolgen, die dann tatsächlich umgesetzt werden. Insofern ist es hier nochmal wichtig, wenn man auf Immobilieninvestments schaut, dass die Mieter, die in den Immobilien angemietet sind, dass die ein Geschäftskonzept haben, was resilient gegenüber verschiedenen Auswirkungen, Einwirkungen von außen entsprechend ist. Dazu zählt auch der Onlinehandel, der im Lebensmitteleinzelhandelsbereich einfach keinen Boden gewinnt und auch für die nächsten Jahre wirklich an seinen Konzepten noch feilen muss, auch um überhaupt erstmal jemals Profitabilität zu erreichen. Da sind wir weit, weit von entfernt und das begrenzt natürlich auch das Wachstum dort.
Jetzt geht es natürlich nicht nur um Lebensmittelversorgung. Sie hatten im letzten Interview auch mal über solche Dinge gesprochen wie den Arzt oder die Physio oder den Kindergarten um die Ecke. Da habe ich mich dann gefragt, das ist dann doch ziemlich kleinteiliges Geschäft, oder? So eine Arztpraxis irgendwo auf dem Dorf oder einen Kindergarten, selbst wenn er in der Stadt ist, das ist ja eine kleine Immobilie. Also wie kleinteilig ist es bei Ihnen oder wollen Sie dann schon eher das gesamte Quartier mit Einkaufszentrum plus Ärztezentrum und Apotheke oder nach was genau suchen?
Also grundsätzlich, das Geschäft mit der Nahversorgung ist kleinteilig. Als wir vor 10 Jahren das Unternehmen gegründet hatten, war die Kleinteiligkeit Herausforderung und Chance zugleich. Denn die Kleinteiligkeit sorgt dafür, dass große Investoren sich nicht mit diesem Thema beschäftigen. Unsere Idee war kleinteilig, Cherrypicking einzukaufen, Portfolios zu bündeln und dann nach 5 bzw. 10 Jahren Fondlaufzeit als Portfolio mit einem Portfolioaufschlag dann an institutionelle Investoren zu verkaufen. Das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Gleichzeitig bleibt das Geschäft kleinteilig. Kleinteilig heißt in diesem Sinne, die kleinste Einheit wäre der Supermarkt. Aber, wie Sie eben schon erwähnt hatten, Nahversorgung ist nicht nur der Supermarkt, es ist auch eben das Drumherum. Und dort haben wir in den letzten Jahren gelernt, dass nicht nur der Supermarkt gut funktioniert, sondern auch das, was um den Supermarkt herum angeordnet ist. Alles das, was die Menschen tagtäglich besuchen, unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung und unabhängig von der Digitalisierung und des Onlinehandels. Das heißt, alles das, was tagtäglich benötigt wird, der Bedarf des Alltags, der tägliche Bedarf ist online resilient und wird jeden Tag besucht, sofern man sehr nahe Wege zum Kunden hat. Das heißt, die Wohnortnähe entscheidet darüber, welche Nutzung der Nahversorgung zuzurechnen sind. Und das Ärztezentrum, der Friseur, die Bücherei, einige kulturellen Nutzungen, die Kitas, alles das sind ja Nutzungen, die an dem Supermarkt bestenfalls angedockt sind. Und unsere Idee war, warum den Anleger nicht auch an der positiven Entwicklung von Apotheke und Co. teilzuhaben, wenn sie denn schon an der Immobilie angedockt sind. Sodass unsere Idee entstanden ist, dass wir nicht nur die Supermärkte kaufen, sondern auch die Gebäude, die weitere Nutzungen im Bereich der Nahversorgung entsprechend umfassen. Das heißt also nicht, dass wir jetzt in den Einzelankauf von Apotheken oder einer öffentlichen Bibliothek entsprechend daran denken würden, sondern dass die Gebäude, die wir dann im Fokus haben, einfach größer sind. vom Volumen her größer sind und damit eben auch aus dem Bereich 4, 5, 6 Millionen Euro pro Einzelobjekt auch durchaus auch mal 20, 30 Millionen Euro kosten dürfen, weil eben mehr Nutzung unter einem Dach zusammen sind und damit voneinander profitieren können. Das nennen wir dann Nahversorgungszentrum. Andere sagen Stadtquartierszentrum. Da gibt es nach oben hin natürlich kein Ende der Fantasie. Wichtig ist uns nur, dass in diesen Objekten dann keine gefährdeten Nutzung, sag ich mal, durch die Digitalisierung, durch den Onlinehandel gefährdete Nutzung angesiedelt sind. Also keine Fachmärkte im Non-Food-Bereich vor allem. Also denken Sie jetzt an Mediamarkt oder große Schuhfachmärkte. Da wollen wir weiterhin großen Bogen drum machen. Daran glauben wir nicht. Wir glauben an die Nahversorgung in ihren verschiedenen Ausprägungen, möglichst in einem schönen Objekt, vielleicht auch in zwei Baukörpern. Das ist alles denkbar. Gerade das wird jetzt ganz eifrig diskutiert, auch bei institutionellen Investoren, ob das Quartier an sich nicht ein sehr gutes Umfeld für solche Investitionen bietet. Also das Quartier an sich gerät jetzt in den Fokus der Anleger und das ist auch gut für uns, weil die Nahversorgung ist im Idealfall immer das Zentrum eines Quartiers.
Ja, und was die Folge von diesem Interesse ist, ist auch klar, die Preise, die steigen deutlich an. Wie gut kommen Sie noch an die entsprechenden Immobilien ran? Ich nehme an, wie im gesamten Immobilienmarkt und vor allen Dingen auch im Einzelhandelsimmobilienmarkt ziehen die Preise doch konstant immer weiter an. Und ich will gleich noch die zweite Frage anschließen. Das wiederum sorgt ja auch dafür, dass man irgendwann auch mal drüber nachdenken könnte, zu verkaufen und da die deutlichen Preissteigerungen vielleicht auch für sich selbst zu nutzen.
Ja, in den letzten 10 Jahren hatten wir schon Preissteigerungen in diesem Segment. Wir sagen ungefähr immer einen halben Multiplikator pro Jahr zogen die Preise an. Das heißt, unsere Fondprodukte haben nicht nur davon profitiert, dass wir gute Ausschüttungsrenditen stabil jedes Jahr leisten konnten, nachweisen konnten auch, sondern dass wir tatsächlich beim Verkauf sogar noch den sogenannten Schnaps obendrauf mitverdient hatten, obwohl wir immer konservativ kalkuliert haben. Tatsächlich, die Preise steigen an. Die Ankäufe muss man sich gut überlegen, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis noch so in Ordnung ist. Grundsätzlich gelingt uns das weiterhin. Ich hatte eingangs gesagt, es gibt eine unwahrscheinlich große Anzahl an Objekten. Es gibt keine Objektknappheit. Wir haben für uns 28.000 Standorte, die grundsätzlich in Frage kommen und dort werden ungefähr 10% jedes Jahr auf dem Markt angeboten. 10% der Objekte werden im Jahr ungefähr renoviert, refurbished, abgerissen oder wieder neu gebaut. So ist unsere Kalkulationsgrundlage. Und von diesen dann 10% sind das ungefähr 3.000 Objekte, die theoretisch jedes Jahr neu zur Verfügung stehen. Davon sehen wir jedes Jahr um die 300, 400 Objekte. Und zwar, weil wir schon 10 Jahre im Geschäft sind, kennen wir natürlich auch die lokalen Netzwerke. Das heißt, wir sind mit die Ersten, die diese Objekte, wenn sie dann neu auf den Markt kommen, auch sehen und prüfen können. Und von dieser sogenannten Longlist, 300 bis 400 Objekte pro Jahr, machen wir unsere Shortlist, die für uns überhaupt in Frage kommen. Und das sind dann ungefähr 100 Objekte, von denen wir dann circa 20, 30 oder maximal 40 Objekte pro Jahr dann erwerben. Und durch diesen Prozess müssen wir quasi nicht zwangsläufig alles das kaufen, was uns vorgelegt wird, sondern wir können es uns tatsächlich auch in dieser angespannteren Situation, die wir heute haben, immer noch leisten, das bessere Objekt auszusuchen. Das hat man in vielen Assetklassen. Denken Sie an Büroparks, an Geschäftshäuser, an Einkaufszentren, natürlich in der Weise nicht. Da werden nur 5, 6 Objekte pro Jahr für 100 Millionen Euro in der Kategorie angeboten. Da muss ich dann im Dezember dann schon langsam mal zusehen, wenn ich noch zum Zug kommen will, dann auch mal vielleicht ein Objekt zu kaufen, was vielleicht nicht ganz ideal ist.
Und dann sind Sie der Vermieter für eben diese Geschäftsmodelle, die Sie schon angesprochen hatten. Wie können Sie die Renditen steigern? Ist das im Zweifelsfall ja das Business eines Immobilienunternehmens, also Mieten erhöhen, im Zweifelsfall renovieren und dann Mieten erhöhen und so die Renditen für den Anleger zu steigern?
Also tatsächlich kalkulieren wir nicht grundsätzlich mit Mieterhöhung, sondern wir kalkulieren das Objekt so, wie wir es ankaufen. In den vergangenen Jahren mussten wir nicht zwingend Mieten erhöhen, wir mussten nicht zwingend Werte steigern. Die Renditen sind erzielt worden über die Bestandsmieten, so wie wir das Objekt erworben haben. Über einen längeren Kalkulationszeitraum, früher haben wir über 5 Jahre kalkuliert, heute kalkulieren wir 10 Jahre plus, haben wir im 5., 6. Jahr eine sogenannte CapEx-Reserve eingebaut. Die ist auch mit den Banken soweit abgesprochen, dass wir dort entsprechend die Kreditlinie erhöhen können, um in diese Objekte im 4., 5. Jahr investieren zu können. Das machen wir nicht alleine, das machen wir immer in Abstimmung zusammen mit dem Mieter. damit das Objekt dann entsprechend wieder auf Vordermann und auf den neuesten Stand gebracht werden kann. Das heißt, nach der Hälfte einer Fondslaufzeit von 10 Jahren zum Beispiel ist das Objekt dann wieder wie neu. Wichtig ist uns, dass es immer zusammen mit dem Mieter passiert. Das heißt, der Mieter selber auch investiert. Und tatsächlich ist der Mieter genau derjenige, der noch mit am meisten in seine Objekte laufen steckt. Allein die Rewe, die Edeka aber auch nicht viel weniger, stecken über 2 Milliarden Euro jedes Jahr in ihre Objekte rein. Das ist nicht nur die Ladeneinrichtung selber, sondern auch im Hintergrund die Digitalisierung des Geschäftes, die Logistikabläufe, alles das eben, was wichtig ist, um das Ladengeschäft attraktiv zu halten beim Kunden. Da beteiligen wir uns quasi als Eigentümer an diesen Investitionen und das frischt natürlich immer wieder die Beziehung zum Mieter auch auf. Das heißt, wenn wir Finanzen investiert haben im 5., 6. Jahr, dann wird der Mietvertrag entsprechend auch wieder angepasst und ich sag mal wieder auf Null gestellt. Das heißt, der fängt dann wieder an, 10, 12 oder 15 Jahre zu laufen. Und durch dieses repetierende Reinvestieren schaffen wir es quasi in der Theorie, die Mietverträge sozusagen immer weiter laufen zu lassen, wenngleich wir uns dann vielleicht im 10. Jahr oder vielleicht auch im 8. Jahr von der Immobilie wieder trennen. Allerdings dann trennen wir uns von der Immobilie für einen Investor, der dann wieder ein frisches Objekt hat mit langen Mietvertragslaufzeiten und uns natürlich dafür dann auch einen guten hohen Preis zahlt.
Gibt es bei Ihnen eigentlich auch Leerstand?
Man mag es kaum sagen, dass es sowas geben kann. Die sogenannte Collection Rate ist ganz modern geworden in den letzten 2 Jahren. Du hast zwar Mietverträge, aber die sind gestundet gerade, die sind pending, weil die Mieter nicht zahlen können. Das heißt, wir haben 100%igen Vermietungsstand und wir haben vor allem auch eine 100%ige Collection Rate. Das heißt, wir haben in unseren letzten 10 Jahren überhaupt noch keine Ausfälle gehabt, keine Leerstände zu beklagen gehabt. Wir hatten keine Mietzahlungsprobleme und wir hatten auch keine Nebenkostenzahlungsprobleme. Das sind ja alles so Nebenkriegsschauplätze, die anzeigen, dass ein Mieter offenbar nicht mehr so richtig kann. Wenn ein Mieter Probleme hat, dann fängt er erstmal an den Nebenkosten rumzukreddeln. Das sind alles so Anzeichen, die man in manchen Branchen sehr ernst nehmen muss, die wir theoretisch auch ernst nehmen müssten, wenn wir sie denn hätten. Allerdings haben wir total gesunde Mieter. Wir verlassen uns nur auf die Besten der Branche. Unsere Ankermieter sind immer aus den Top 5 des deutschen Lebensmitteleinzelhandels. Deswegen ist das Thema Leerstand für uns völlig fremd.
100 Millionen Euro sind inzwischen im Fonds. Das ist eine ordentliche Summe, aber Sie haben auch ambitionierte Ziele. Ich habe gesehen, bis Ende 2024 strebt das Management ein Fondsvolumen von 500 Millionen Euro an, also 5-mal so viel. Das führt mich zu einer interessanten Frage. Was machen Sie denn, wenn Gelder in den Fonds fließen? Jetzt kommen ja nicht von 100 auf 500 jetzt mal eben 400 Millionen Euro auf einmal rein, sondern das Geld kommt ja auch Stück für Stück. Was tun Sie dann, wenn Geld reinkommt? Sammeln Sie dann, bis es für die nächste Edeka-Immobilie reicht oder wie gehen Sie vor?
Im Prinzip ist es genau so, wie Sie es gesagt haben. Es ist kein Hexenwerk. Sie sprechen gerade über den Habona Nahversorgungsfonds Deutschland, unser offener Publikumsfonds. Tatsächlich haben wir dort trotz Corona innerhalb der 1,5 Jahre seit Fondsauflage 100 Millionen Euro Eigenkapital einsammeln können. Und je größer der Fonds wurde, desto besser gelingt es uns natürlich auch mit der Liquidität umzugehen. Am Anfang war es so, dass man natürlich erstmal Geld einsammeln muss, um den ersten attraktiven Markt einzukaufen. Das heißt, man hat zunächst mal eine recht hohe Liquiditätsquote, bis man dann in die Reichweite dieses Marktes kommt. In dem Moment, wo der Fonds natürlich die 100 Millionen Euro erreicht hat, haben wir es natürlich einfacher, die Liquidität auszusteuern. Das heißt, dass wir nicht zu viel Eigenkapital auf dem Konto haben, was dann eben entsprechend die Gesamtverzinsung selbstverständlich drücken würde. Tatsächlich mit der Größe des Fonds haben wir jetzt 8 Objekte eingekauft. Das ist für das Alter des Fonds, der jetzt gerade mal knapp 2 Jahre alt ist, schon eine große Zahl. Über 30.000 Quadratmeter Mietfläche. Die Restlaufzeit aller Mietverträge ist knapp 12 Jahre. Also sehr gutes, neuwertiges Produkt, was wir dort einkaufen konnten. Und jetzt kommt das Entscheidende. Für die Gelder, die wir laufend einsammeln, sehr erfolgreich einsammeln, haben wir eine sehr große rollierende Pipeline. Rollierende Pipeline heißt, dass es Objekte sind, die wir quasi kurz vor Kaufabschluss stehen oder wo wir die Due Diligence so weit fortgetrieben haben, dass wir kaufen könnten, auf 100 Millionen Euro entwickeln konnten. Das heißt, wenn wir kaufen, wird diese Pipeline entsprechend abgebaut. Wenn wir nicht kaufen, dann werden die Objekte natürlich erneuert werden müssen durch neu angeworbene Akquisitionsfälle, sodass dieser Bestand von 100 Millionen Euro immer aufrechterhalten bleibt. Es ist also immer genug Produkt da, um, sobald das Geld auf dem Konto ist, auch wieder ausgegeben werden kann. Das nennt man dann Liquiditäts- und Objektakquisitionssteuerung. Das gelingt uns natürlich umso besser, je größer der Fonds wird.
Und der soll wachsen. Ich hatte es schon gesagt, die Ziele sind ambitioniert. Ja, sind wir mal gespannt, was sich noch tun wird in den nächsten Monaten und Jahren. Herr Jahn, soweit erstmal vielen Dank.
Danke sehr.
Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.
Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast.
Das war der Hansa Invest Podcast.